Es war an einer Universität, da gab es draußen einen großen Fahnenmast. Nur es gab ein Problem, niemand wusste, wie hoch der Fahnenmast ist. Da hat man gedacht, wem gibt man so eine Aufgabe? Nun, einem Physiker und einem Mathematiker. Und so wurden nun die beiden beauftragt, herauszubekommen, wie hoch der Fahnenmast ist. Und offenbar war das auch in guten Händen, denn der Physiker hatte gleich ein paar gute Vorschläge. Er sagte, wir werden jetzt die Schattenlänge messen von der Fahnenstange. Und der Mathematiker kam auf die Idee, sagte, ich habe ein paar gute Formeln und dann werden wir das gemeinsam schon irgendwie lösen. Nun waren sie schon den ganzen Vormittag damit beschäftigt, aber sie wussten immer noch nicht, wie hoch der Fahnenmast ist. Und dann kommt ein Professor für Englisch vorbei und er sagt, was macht ihr denn hier? Naja, sagt er, wir haben eine ganz schwere Aufgabe, wir sollen die Höhe des Fahnenmastes ermitteln. Naja, dann geht er hin zu dem Fahnenmast, zieht den Bolzen, legt ihn flach, zieht das Bandmaß raus und sagt 28,7 Meter und geht davon. Da sagt der Physikprofessor, das ist so richtig typisch Englischlehrer. Wir sollen die Höhe ermitteln und was macht der? Er gibt uns die Länge an. Hoffentlich geht es uns nicht so mit der Zeit, dass wir die Zeit auch richtig messen. Was ist Zeit? Das soll uns ein Stück weit an diesem Abend beschäftigen. Von Augustinus stammt der Ausspruch, was ist Zeit? Wenn mich jemand fragt, weiß ich es. Will ich es einem Fragenden erklären, dann weiß ich es schon nicht mehr. Anderthalb Jahrtausende später beschäftigte sich der englische Philosoph und Mathematiker Alfred North Whitehead auch mit dem Problem der Zeit. Und von ihm ist folgender Satz überliefert, es ist unmöglich, über die Zeit nachzudenken, ohne von der Empfindung und der Begrenztheit menschlicher Intelligenz überwältigt zu werden. Man könnte noch viele andere Zitate anschließen und das Ganze geht recht frustrierend aus. Keiner weiß, was Zeit ist. Und jetzt werden Sie sagen, warum redet der denn heute über Zeit? Aber wir setzen uns ein Ziel. Man muss sich Ziele setzen. Und wenn wir uns Ziele setzen, dann werden wir auch Ziele erreichen. Und so gebe ich jetzt schon vor, wir wollen das Ziel erreichen, dass wir am Ende wissen, was Zeit ist. Also keine Sorge. Man muss manchmal die Dinge auch packen. Zunächst einmal möchte ich darüber sagen, was Zeit ist aus physikalischer Sicht. Dann wollen wir darüber nachdenken, was Zeit aus anthropologischer Sicht ist, also für uns Menschen. Und in einem dritten Teil möchte ich auch den Sprung wagen, jenseits der Zeitmarke in die Ewigkeit hinein. Denn das müssen wir auch wissen. Das ist ja unmittelbar irgendwie alles verknüpft. Also zunächst mal im ersten Teil etwas zur physikalischen Zeit. Physikalisch gehört die Zeit zu einem Basissystem von 7 Grundgrößen, die hinsichtlich ihrer Verknüpfung unabhängig sind. Und diese 7 Basisgrößen sind Länge, Masse, Stromstärke, Temperatur, Stoffmenge, Lichtstärke und die Zeit. Mit diesen 7 Größen ist alles gesagt, was es in der Physik zu sagen gibt. Alle Größen, die wir sonst kennen, sind nur Verknüpfungen von diesen 7 Grundgrößen. Also zum Beispiel die Geschwindigkeit ist dann Länge durch Zeit, also Meter durch Sekunde. Es gibt ein paar andere Einheiten, bei denen ist das schon ein bisschen schwieriger, wie die Einheit dann aussieht, zum Beispiel die Einheit der Kraft. Da haben wir die Einheit der Masse, multipliziert mit der Einheit der Länge und dividiert durch das Quadrat einer Sekunde. Puh, ein bisschen schwierig. Also, die Einheit der Kraft ist Kilogramm Meter durch Sekundenquadrat. Was immer wir uns auch vorstellen, was ein Sekundenquadrat ist. Das wissen die Physiker offenbar auch nicht so genau. Und darum geben sie der ganzen Sache einen völlig neuen Namen. Und dann heißt dann ein Kilogramm Meter durch Sekundenquadrat gleich ein Newton. Müssen wir die Sache los? Also Einheit der Kraft, ein Newton. Ebenso machen wir das bei der Energie. Ein Joule, das ist ein Kilogramm Meter Quadrat, auch wieder durch Sekundenquadrat. Keiner kann sich vorstellen, was das ist. Aber nach dem SI-System, das wir international eingeführt haben, ist das wirklich sehr genial gemacht. Die Umrechnungen sind wunderbar, einfach, keine Umrechnungsfaktoren mehr. Also das ist einfach spitze, dieses SI-System. Hat natürlich nur so ein bisschen unhandliche Größen, aber das löst man dadurch, dass man der Sache irgendeinen neuen Namen gibt, ist die Sache erledigt. Beim Druck zum Beispiel, das ist ein Kilogramm, geteilt durch Meter, dann wieder durch Sekundenquadrat, das nennt man dann ein Pascal, ist man die Sache auch wieder los und so können wir wieder frei und munter rechnen. Aber nun kommen wir zur Sekunde. Was ist die Sekunde? Das ist die Einheit der Zeit und früher hat man die Sekunde definiert als den 86.400. Teil eines mittleren Sonnentages. Da fängt das Problem schon an. Was ist ein mittlerer Sonnentag? Nun, jeder Tag ist unterschiedlich lang und unterschiedlich lange scheint die Sonne. Außerdem kommt noch dazu, dass von Jahr zu Jahr die Länge des Jahres ein ganz klein wenig, aber doch messbar unterschiedlich ist. Was macht man nun? Man macht eine Neudefinition. Und das hat man gemacht, und zwar 1967 auf der Internationalen Konferenz für Maß und Gewicht wurde beschlossen, was von nun an eine Sekunde ist. Und damit Sie das nie vergessen, nenne ich Ihnen die Zahl, was eine Sekunde ist. Eine Sekunde ist das 9.192.631.770-fache einer charakteristischen Schwingung im Cäsiumatom. Was müssen Sie also tun, um zu wissen, was eine Sekunde ist? Sie müssen abzählen, die Anzahl der Schwingungen im Cäsiumatom, und wenn Sie diese 9 Milliarden noch so weiter alles haben, dann haben Sie ganz genau eine Sekunde. Das ist international verbürgt, dann haben Sie exakt eine Sekunde. Nun, so schnell können wir nicht zählen, innerhalb einer Sekunde, und darum übergeben wir das einer Maschine, einem Gerät, oder wie wir das nennen, wir nennen das eine Uhr. Und weil das mit Atomen arbeitet, nennen wir das eine Atomuhr. Und diese Atomuhr, wo kann sie auch anders stehen, nämlich bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, an dem Ort, wo ich auch tätig bin. Und da bin ich auch gut aufgehoben, denn diese Dinge, die sind sehr interessant, kann man also einiges ganz Neues da auch lernen und tun. Diese Uhr, die wir dort haben, ist ein Weltsuperlativ. Sie ist so genau gehend, dass, wenn es auf der Erde diese Zeit gäbe, sie in 3 Millionen Jahren nur eine Sekunde Abweichung hätte. Ist uns das genau genug? Auf keinen Fall. Wir haben jetzt eine andere Uhr in Arbeit, die ist noch 10-mal genauer. Wir nennen das eine Springbrunnenuhr, weil da Atome nach oben geschossen werden. Und die fallen wie bei einem Springbrunnen, kommen die Atome an, dann fallen sie wieder runter und dann misst man diese Zeit. Und während der Zeit werden die natürlich noch mit Strahlung beaufschlagt und alles ein bisschen physikalisch kompliziert gemacht. Aber daraus kriegen wir dann irgendwo eine Zeit raus und die ist nochmal genauer. Das werden Sie natürlich sofort fragen. Brauchen wir denn eine solche genaue Zeitmessung überhaupt? Wir kamen doch auch hier ohne eine solche Atomuhr rechtzeitig noch hier zu dieser Abendveranstaltung. Aber es gibt in der Physik sehr viele Anwendungen, wo wir diese Genauigkeit doch brauchen. Als zum Beispiel nach mehr als 3-jähriger Flugzeit durch unser Planetensystem die Raumsonde Voyager 1 unterwegs war, hatte sie bereits 2 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Und sie hatte die Aufgabe, von dem größten Saturnmond, dem Titan, schöne Farbaufnahmen zu machen. Und es ist bemerkenswert, dass der vorausberechnete Zielpunkt nur um 19 Kilometer verfehlt wurde. Ein Zeitfehler von nur einer Tausendstelsekunde hätte eine Kursabweichung von mehreren 100 Kilometern bedeutet. Und die Aufnahmen hätten nie gemacht werden können. Sie sehen schon, die schönen Fotos, die Sie sehen von unserem Planetensystem und den Monden unseres Planetensystems, sie hängen davon ab, dass wir eine genaue Zeitmessung haben. Heute haben wir ja schon auch in manchen Autos Suchsysteme, die uns ein Straßennetz einer Stadt anzeigen, wo dann steht, jetzt rechts abbiegen und geradeaus fahren und so weiter. Da geben wir den Straßennamen ein. Das geht mit dem sogenannten GPS-Verfahren und das geht über die Zeitmessung. Nur deswegen, weil wir die Zeit so unvorstellbar genau messen können, können wir den Ort auf der Erde so genau angeben. Weil nämlich an Bord von Satelliten sich Atomuhren befinden und die ständig ihre Signale senden. Und dieser Apparat, so ein GPS-System, verarbeitet die Signale, die von diesen Atomuhren kommen und rechnet aus der Differenz, der Zeitsignaldifferenz, den Ort auf der Erde. Und das metergenau. Sie sehen also, Atomuhren und die Zeitmessung ist schon eine ganz wichtige Sache. Die kleinste Zeit, die wir überhaupt kennen, die kleinste Zeitspanne, das ist die Lebensdauer bestimmter Elementarteilchen, die nur für den billionsten Teil einer Milliardstel Sekunde existieren. Dann sind sie schon wieder zerfallen. Aber solche gibt es. Die längste Zeitspanne, die es überhaupt gibt, ist die seit der Schöpfung dieser Welt. Eine längere Zeitspanne gibt es nicht, denn davor gab es keine Zeit. Und es wird einmal eine Zeit geben, wo man sagen wird, jetzt gibt es keine Zeit mehr. Alle Zeit hat aufgehört. Die Zeit hat also einen Anfangspunkt mit der Schöpfung und die Zeit hat auch einen Endpunkt. In der Physik kennen wir viele Zeitkonstanten. Wir kennen die Periodendauer eines 440-Hertz-Tones, diesen Kammerton A, der eine Schwingungsdauer hat von 2¼ Sekunden. Oder bei dem sichtbaren Licht ist das so, je nach Wellenlänge, liegt das so bei 2 Billiardstel Sekunden Dauer einer einzigen Schwingung. Und wenn wir ein Pendel haben mit genau 1 Meter Fadenlänge, dann beträgt die Schwingungszeit ziemlich genau 2 Sekunden. In der Astronomie gibt es eine ganze Reihe von Zeitkonstanten, auch in der Biologie. Nur in der Biologie ist das alles nicht so genau. Da muss man also über den dicken Daumen peilen. Aber nur, um da auch mal ein paar Zahlen zu kennen. Bei einer Spitzmaus dauert ein Herzschlag 0,06 Sekunden. Bei Menschen so ganz grob 1 Sekunde. Und beim Wal sind das 4 Sekunden. Aber dafür hat ein Wal auch ein viel größeres Herz. Das ist nämlich so groß wie ein Wal. Und dann muss das, wie? Wie ein Pferd, natürlich, nicht wie ein Wal. Ist ja klar, Dankeschön. Das ist gut, wenn man die Frau dabei hat. Ja, das sind die richtigen Größenordnungen, die man da hat. Und damit hängen auch die Schwingungsdauern zusammen. In der Physik kann man sagen, wissen wir sehr genau, was Zeit ist. Wir können die Zeit sehr genau messen. Es ist jene physikalische Größe, die wir am allergenauesten messen können. Keine andere Größe in der Physik kann mit dieser Präzision gemessen werden wie die Zeit. Also wir sind gerade am richtigen Pulsschlag der Zeit, weil das sehr genau ist. Aber jetzt wollen wir einen Sprung machen in eine ganz andere Betrachtung der Zeit. Es soll jetzt gehen um die anthropologische Zeit. Der Nobelpreisträger für Physik, Erwin Schrödinger, hat diesen Aspekt einmal zum Ausdruck gebracht, indem er Folgendes sagte. Denn die Zeit ist wahrlich unser gestrengester Herr, indem sie das Dasein eines jeden von uns in enge Grenzen zwängt. 70 bis 80 Jahre, wie es im Psalm 90 zu lesen ist. Er bringt uns jetzt hier einen Gedanken ins Spiel, der unsere Aufmerksamkeit auf einen ganz anderen Punkt lenkt, nämlich auf unser eigenes Leben. Was ist Zeit in unserem Leben? Schon die griechischen Philosophen haben darüber nachgedacht und sie haben die Vorstellung gehabt, die Zeit, das sei also ein großes Rad und dieses Rad dreht sich und bewegt sich und dann sind die Ereignisse wiederkehrend. Und so haben die Psychologen auch darüber nachgedacht und viele Leute haben über die Zeit nachgedacht. Und wenn man alle Bücher der Welt zusammennehmen würde, wo Menschen über die Zeit nachgedacht haben, dann würden wir Tausende von Büchern finden und Regale, die wären Kilometer lang. Und was wir dort lesen würden, wenn wir das alles durchlesen würden, dann wüssten wir am Ende immer noch nicht, was Zeit ist. Aber wir wollen wissen, was Zeit ist. Und darum müssen wir tiefer nachschauen und wir müssen uns die richtige Quelle versorgen, um uns mit der Information über die Zeit in rechter Weise zu versorgen. Und dieses Buch, in dem das richtig beschrieben ist, das ist nur ein einziges. Es gibt kein zweites Buch in der gesamten Weltliteratur, das von ähnlicher Qualität ist wie dieses Buch. Es gibt kein zweites Buch, von dem in gleicher Weise gesagt werden kann, dass alles, was in diesem Buch steht, absolut wahr ist. Es gibt kein zweites Buch, von dem in der zweiten Auflage alles so wieder beibehalten werden konnte. Aber bei diesem Buch war das so. Gleich auf Anhieb wurde dieses Buch richtig geschrieben. Es ist auch jenes Buch, und das ist erfreulich, das mit der höchsten Auflage aller Bücher, die je gedruckt wurden, gedruckt wurden. Und das ist die Bibel. Und dort fand ich die richtige Aussage über die Zeit. Und darum konnte ich am Anfang auch so vollmundig sagen, dass wir heute die Lösung finden werden, was Zeit ist. Weil nämlich in diesem Buch, in dem Buch der Wahrheit, uns genau beschrieben wird, was Zeit wirklich ist. Und dort steht ein sehr wichtiger Satz zunächst mal, auf den ich zuallererst hinweisen möchte. In einem der ältesten Bücher der Bibel, im Buch Hiob, steht geschrieben: Der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit, er geht um wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Er hat seine bestimmte Zeit, die Zahl seiner Monden steht bei dir. Du hast ein Ziel gesetzt, das wird er nicht überschreiten. Schon dieser eine Satz gibt uns viel zum Nachdenken, dass wir erkennen, unsere Zeit als Menschen, die wir hier haben, ist begrenzt. Eine ganz wichtige Aussage. Viele Leute leben so, als hätten sie überhaupt keine Begrenzung in ihrem Leben bezüglich der Zeit. Im Neuen Testament greift der Jesus diesen Gedanken noch einmal auf, indem er sagt in der Bergpredigt, der größten, gewaltigsten und bekanntesten Predigt, die je auf dieser Erde gehalten wurden. Und dort sagt Jesus Christus in Matthäus 6, Vers 27, Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen kann? Antwort auf diese rhetorische Frage: Niemand. Wir können sehr wohl verkürzen, das können wir tun, durch alle möglichen unsoliden und wie immer auch genannten Lebensweisen können wir sehr wohl verkürzen. Aber zusetzen können wir zu dieser Zeit nicht. Das ist zunächst mal eine wichtige Tatsache, die uns die Bibel hier markiert. Schauen wir uns einige andere Eigenschaften der Zeit an. Zeit können wir nicht speichern. So wie wir Daten in unseren Computern speichern können. Es gab eine Zeit, da haben wir in Megabit gespeichert, dann gab es die Gigabit-Zeit, jetzt sind wir schon bei der Terabyte-Zeit angelangt. Wir können riesige Datenmengen speichern und sie uns irgendwann einmal wiederholen, abrufen und darauf zugreifen. Das geht bei der Zeit nicht. Diesen Abend, den Sie heute einsetzen, diese Zeit, die ist einmalig. Sie können sie nur ein einziges Mal durchlaufen. Das gilt für uns alle. Zeit können wir auch nicht verleihen, so wie eine Hausfrau sich von der Nachbarin mal einen Pfund Zucker leiht oder etwas und das irgendwann zurückbringt. Zeit können wir nicht ausleihen. Zeit können wir auch nicht überspringen. Wie das in den Romanen manchmal geschieht von H.G. Wells, der ein Buch geschrieben hat, die Zeitmaschine. Und er hat eine Maschine, ein Erfinder, eine Maschine konstruiert und da kann man dann in die Zukunft fahren. Dann braucht er nur den Hebel etwas schneller zu bewegen und dann geht das durch die Zeiten mit großer Geschwindigkeit. Es gibt sogar einen Rückwärtsgang bei dieser Maschine und dann kann man wieder zurückfahren und kommt wieder an den Zeitpunkt an, wo man losgefahren ist. In USA gibt es Leute, die den Leuten Glauben machen wollen, man könnte einmal aussteigen aus der Zeit und irgendwann wieder einsteigen. Kranke Leute, die eine unheilbare Krankheit haben, die gehen dorthin zu Mr. Donaldson und lassen sich bei flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad einfrieren. Dann geht's ab, nachdem also das Blut entnommen ist und irgendeine andere Flüssigkeit dort eingespritzt wird in die Adern, dann geht's ab auf minus 196 Grad. Es werden viele Dollars dafür bezahlt. Und dann in der Hoffnung, irgendwann einmal, wenn ein Medikament gefunden worden ist für diese Krankheit, dann lässt man sich auftauen und dann behandeln. Ich persönlich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist einfach eine Sache, wo man Geld mitmachen kann. Zeit ist uns so gegeben von dem Geber der Zeit, dass niemand auf der Zeitachse aussteigen kann, nicht zeitweilig aussteigen kann, um dann irgendwann einmal, wenn es einem beliebt, wieder einzusteigen. Ich habe mich sehr intensiv mit der Zeit beschäftigt und habe festgestellt, dass die Zeit vergleichbar ist mit einem ganz anderen Phänomen, das von völlig anderer Art ist und doch eine ganz große Analogie hat, nämlich mit dem Begriff Information. Hätten wir das gedacht, dass Information und Zeit in einer solchen Weise korreliert sind, eigentlich überhaupt nicht. Und darum will ich einmal zunächst mal ein paar Sätze sagen über Information. Was ist Information? Ich muss das ganz kurz machen. Information hat fünf Ebenen. Die unterste Ebene der Information ist die statistische Ebene. Wenn ich also zum Beispiel ein Buch nehme, so wie hier, und würde jetzt dieses Buch durchschauen und zählen, wie oft kommt dort ein A vor und wie oft ein B, dann kann ich das im Urlaub natürlich tun und lese das Buch 26 Mal durch und mache eine Strichliste und dann ist der Urlaub auch rum und dann weiß ich nachher, wie viele A's, wie viele B's und so weiter es gibt. Was ich dann getan habe, das wäre Statistik dieser Information des Buches. Aber niemand schreibt ein Buch oder liest ein Buch, um Statistik zu machen. Die nächste Ebene der Information ist die Syntax. Wenn wir hineinschauen in ein Buch, dann sehen wir, dass dort viele Wörter stehen. Es sind Wörter der deutschen Sprache oder auch einer anderen Sprache. Und diese Wörter sind in einer ganz bestimmten Weise angeordnet zu setzen, mit den grammatischen Regeln. Und alle diese Fragestellungen, das nennen wir die zweite Ebene der Information, die Syntax, die syntaktische Ebene. Wir lesen aber nicht ein Buch, um jetzt zu sehen, ob das grammatisch richtig ist, sondern wir wollen den Inhalt kennenlernen. Und das ist die nächste Ebene, die Semantik. Was ist die Bedeutung der Information zum Beispiel in einem Buch oder in einem Brief? Das sind wir schon bei der dritten Ebene angelangt. Wir sehen auch, dass Information eine Folge hat. Eine Handlung folgt daraus. Und diese Handlung, die nennen wir Pragmatik. Was aufgrund der Information folgt. Sie bekommen heute auch sehr viel Information und ich werde Sie einfach auch nachher herausfordern, daraufhin zu handeln. Denn das ist das Wesen der Information, dass man darauf handelt. Und jetzt kommen wir noch zu der höchsten Ebene der Information, das ist die Apobetik. Auch so ein schönes Wort aus dem Griechischen abgeleitet und heißt so viel wie Ergebnis, wie das Ziel. Was ist das Ziel dieser Information, die übertragen wurde? Damit sind wir im Schnellverfahren einmal durch den Begriff Information gerast. Und natürlich haben wir das sofort abgespeichert und wir können das nachher gleich alles wieder abrufen, weil wir das ja gespeichert haben. Denn Informationen können wir speichern, im Gegensatz zu Zeit. Also schauen wir uns an diese fünf Ebenen der Information, die man übrigens auch in der Bibel findet und die ich auch aus der Bibel abgeleitet habe. Und ich habe festgestellt, beim Studium der Zeit in diesem wunderbaren Buch in der Bibel, dass es diese fünf Ebenen der Information in gleicher Weise auch für die Zeit gibt. Und das ist etwas ganz Grandioses, dass die Bibel das in dieser Weise tut. Ich habe übrigens bei dieser Gelegenheit gelernt, wie man schwierige wissenschaftliche, philosophische oder welcher Art an Fragestellungen sehr leicht lösen kann, wenn man sich intensiv mit der Bibel beschäftigt. Und die Bibel als eine solche Quelle des Wissens benutzt. Denn in der Bibel sind wir gewiss, dass alles, was dort steht, wahr ist. Das liegt daran, dass der Autor Gott selbst ist. Und der Sohn Gottes, Jesus Christus, und wie die Bibel uns auch bezeugt, der Heilige Geist. Das sind die drei Autoren der Bibel. Und Gott hat Menschen benutzt, die diese Informationen dann aufgeschrieben haben. So ist die Bibel zustande gekommen und darum ist die Bibel vollständig wahr. Wir können sie kreuz und quer lesen und was wir finden, sind immer grundlegende, tiefe Wahrheiten, die wir daraus finden. Kein Leben reicht aus, um die Wahrheit, um all das, was dort gesagt ist, voll auszuschöpfen. Darum können wir graben und graben in den Schächten der Bibel und wir werden einen großen Gewinn heben können. Und wir sind gewiss, das, was wir dort heben, das wird vollständig wahr sein. Und so auch bei der Frage der Zeit, was Zeit ist, so werden wir dort auch die Antwort finden. Und da stelle ich zunächst einmal fest, dass auf der syntaktischen, auf der statistischen Ebene der Zeit die Bibel uns viele Aussagen macht, weil sie uns deutlich macht, dass die Zeit eine Größe ist, die statistisch messbar ist. Also es ist eine Quantität, die messbar ist. Das ist schon mal zunächst sehr wichtig. Und zunächst wird festgestellt in Hiob 7, Vers 6 bis 7, da heißt es, meine Tage sind leichter dahingeflogen, denn eine Weberspule und sind vergangen, dass kein Aufhalten gewesen ist. Gedenke, dass mein Leben ein Wind ist. Wie wird unser Leben verglichen mit einem Wind? Die Bibel hat noch andere Vergleiche, um uns die Menge der Zeit, die wir haben, zu veranschaulichen. Das müssen wir unbedingt begriffen haben. Im Psalm 144, Vers 4 lesen wir, ist doch der Mensch gleich wie nichts. Seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Stell mir mal vor, so einen schnellen, durch die Gegend rasenden ICE-Zug, der dann irgendwo mal in einem Tunnel verschwindet. Und stellen wir uns vor, so bei hellem Sonnentag, wo die Sonne scheint, dann sehen wir von diesem ICE-Zug den Schatten und der fliegt durch die Landschaft und rast mit der gleichen Geschwindigkeit mit. Und wir sehen den Schatten in der Landschaft und dann ist er verschwunden. Und in diesem Bild vergleicht die Bibel unser Leben, wie schnell unsere Jahre vergehen. Wir können es nicht verhindern, es geschieht einfach. Wir können diesen Prozess des Vergänglichen überhaupt nicht aufheben, durch gar nichts. Psalm 39, Vers 6, da heißt es, siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Kurz, schmal, knapp. Die Bibel vergleicht das mit einem Wind, mit einem Schatten. Im Neuen Testament, im Jakobusbrief, mit einem Dampf. Alles Dinge, die aus der Schöpfung gegriffen sind und die schnell vergehen. Das ist eine ganz wichtige Lehre bezüglich der Menge der Zeit, die uns hier genannt wird. Im ersten Buch Chronik, Kapitel 29, Vers 15, da heißt es, wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Es kommt eine Zeit, und dann werden wir alle, die wir heute Abend hier sind, nicht mehr hier sein, auf dieser Erde. Weil unsere Zeit abgelaufen ist. Wir haben nur alle eine begrenzte Zeit, die wir hier haben. Das ist das Erste, was die Bibel uns deutlich macht und uns markiert und uns auf diesen Gedanken hinlenkt. Das Zweite ist die Syntax der Zeit. Welche sind die grammatischen Regeln für die Zeit? Und dort gibt uns die Bibel auch einige ganz markante, hilfreiche Regeln. Was sind die strategischen Dinge unseres Lebens? Mit welcher Grammatik schreiben wir unser Leben? Welches Programm haben wir für die Gestaltung unseres Lebens? Die erste syntaktische Regel zum Thema Zeit fand ich im zweiten Buch Mose bei den Geboten. Und da heißt es, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken, aber am 7. Tag, da sollst du kein Werk tun. Das ist die erste grammatische Regel, die Gott uns gibt. Arbeite 6 Tage, schaffe, tue, handle, alles was dort ist, und dann nimm einen 7. Tag und ruhe, betrachte in besonderer Weise Gottes Wort, besuche einen Gottesdienst, und lebe an diesem Tag anders als an den anderen 6 Tagen. In der Französischen Revolution wollte man alles anders machen und so hat man da eine Dekade eingeführt, also ein 10er-System für eine Woche. Das ging nicht lange gut. Unser Körper, alles ist überhaupt nicht so geschaffen und konstruiert und darum hat man die Sache also sehr, sehr schnell wieder abgebrochen, weil das nicht funktioniert. Und darum wird dieser Rhythmus überall auf der ganzen Erde eingehalten. Auch im kommunistischen China, wo man nicht an Gott glaubt oder nicht glauben will, aber an diese Regel, die der Schöpfer gegeben hat, halten sie sich im Grunde genommen auch. Eine andere sehr wichtige syntaktische Regel zur Zeit fand ich im Neuen Testament. Und wo findet man die ganz wichtigen Dinge im Neuen Testament? Immer in der Bergpredigt. Und dort steht eine ganz wichtige syntaktische Regel über die Zeit. Obwohl das Wort Zeit dort überhaupt nicht vorkommt. Und da steht nämlich Matthäus 6, Vers 33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Eine ganz merkwürdige Regel. Hier sagt Jesus, kümmert euch in eurem Leben an allererster Stelle um das Reich Gottes. Handelt darin, tut darin, seht zu, dass andere zum Glauben finden, seht zu, dass die Botschaft weitergeht, handelt darin. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr merken, dass all die anderen Dinge des Lebens, die auch nötig sind und wichtig sind, sich in irgendeiner Weise lösen, worüber wir nur staunen können. Ich habe das sehr oft in meinem Leben festgestellt, dass diese Regel wirklich ausprobiert werden kann und dass sie stimmt. Der Jesus sagt uns nicht etwas, was da rein theoretisch ist und was nie stimmt. Er hat es immer so gesagt und so formuliert, dass wir es in unserem Leben ausprobieren können. Am Ende unseres Lebens, wenn wir alle einmal durch das Gericht Gottes gehen, davon ist niemand ausgeschlossen, dann werden wir gefragt, nach welcher Grammatik wir unser Leben geschrieben haben. Das wird einmal beurteilt werden. In gleicher Weise wie die Schüler in einer Schule beurteilt werden, wenn sie ein Diktat geschrieben haben. Dann steht darunter so und so viele Fehler, ausreichend oder nicht ausreichend. Und so wird es auch bei unserem Leben sein. Es wird am Ende drunter stehen, es reicht aus für den Himmel oder es steht nicht ausreichend. Dann sind wir auch nicht an jenem Ort. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, auch in der Bergpredigt steht das wieder, sagt der Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Anders ausgedrückt, diejenigen, die ihr Leben mit der Grammatik Gottes schreiben, werden das Ziel erreichen, die anderen nicht. Und er ermahnt uns dazu und sagt, dass wir es richtig tun sollen, um das Ziel zu erreichen. Ich habe gehört von einem Mann in einem Dorf, der wurde 100 Jahre alt und nun hat man überlegt, wie man jetzt, es kommt nicht alle Tage vor, dass einer 100 Jahre alt wird, hat man überlegt, wie wird man nun diesen Geburtstag angemessen feiern. Und nun waren alle möglichen Leute, die dann im Dorf was zu sagen hatten, gekommen zu diesem alten Herrn und man überlegte, wie man das gestaltet. Und so kam der Bürgermeister und dann kam der Vorsitzende vom Gesangverein und der Vorsitzende vom Sportverein und alle wollten nun auch einen Beitrag liefern bei dieser seltenen Geburtstagsfeier. Und dann haben sie ihn gefragt, was sollen wir denn sagen, was soll in der Rede vorkommen, wie soll das aufgebaut sein und so weiter. Da hat er gesagt, Leute, ihr könnt singen, was ihr wollt, ihr könnt sagen, was ihr wollt, alles ist in Ordnung, alles, ich schränke euch überhaupt nicht ein. Nur eines, das verbiete ich euch, dass nicht einer auf den Gedanken kommt und über den Tod redet. Das darf nicht vorkommen. Da war einer 100 Jahre alt geworden und hat sein Leben mit einer so falschen Grammatik geschrieben, dass das Wort Tod überhaupt nicht vorkam. Da sehen wir, so tragisch kann das sein, dass man so daneben lebt mit seinem Leben. Kommen wir zur nächsten Ebene der Zeit, das ist die Semantik. Und damit ist gemeint, wie füllen wir eigentlich unsere Zeit, unser Leben? Wenn man eine Bilanz ziehen würde über unser Leben, was würde man sagen? Womit hat er sich beschäftigt? Was war eigentlich so sein Leben? Was war so der Hauptpunkt, was in seinem Leben vorkam? Was würden wir sagen? Da können wir selbst Bilanz ziehen, wie das bei uns aussieht. Was ist das, was man einmal so unterm Strich sagen würde? Der Psalmist, der sagt uns im Psalm 31, und das finde ich ist eine wunderbare Aussage, ganz knapp formuliert, er sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Das heißt, die gesamte Zeit seines Lebens hat er so gelebt und so programmiert, dass alles, was er tat und handelte, war im Angesicht Gottes getan. Und dann kann er ganz beruhigt sein. Wenn meine Zeit in Gottes Händen steht, dann auch meine Ewigkeit. Die Bibel macht das immer so, damit wir das alle verstehen und auch deutlich daraus lernen, dass sie uns auch die Gegenposition zeigt, wie Menschen das falsch gemacht haben, dass wir daraus lernen. In Römer 1, Vers 21 steht zum Beispiel, da gibt es Menschen, die so beurteilt werden. Sie haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das ist schlimm. Mit nichtigen Dingen haben sie sich beschäftigt, die im Angesicht des Todes keine Bedeutung mehr haben. Null. Was hilft es mir im Tode, dass ich vielleicht, wer weiß, wie viele Aktien gehabt habe und 7 Villen gebaut habe, nicht wahr? Eine grüne, eine blaue, eine gelbe und was weiß ich alles. Ich weiß sowieso gar nicht, in welcher ich wohnen kann dann. Oder was ich alles ergattert habe in diesem Leben. Im Angesicht des Todes ist das alles auf Null. Es wird alles auf Null zurückgeschrieben in der Bilanz. Es bleibt nichts mehr übrig. Das Einzige, was überhaupt noch dann bleibend ist, ist das, was wir im Namen Gottes gewirkt haben. Wie wir da unser Leben gestaltet haben. Und darum steht im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 15 diese gute Ermahnung, wandelt nicht unweise, sondern weise. Überlegt es euch, tut es in kluger Weise, euer Zeitprogramm zu gestalten. Ich komme zur vierten Ebene der Zeit und das ist die pragmatische Ebene, das Handeln. Und auch da sagt uns die Bibel viele Hinweise, die das Handeln unserer Zeit betreffen. Im zweiten Buch Chronik, Kapitel 19, Vers 11, da lesen wir, geht mutig an die Arbeit und der Herr sei mit dem, der seine Pflicht erfüllt. Oder Prediger 9, Vers 7, so geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Werk gefällt Gott. So ein paar wenige Sätze geben uns schon deutlich Hinweis, wie wir leben können. Und wenn wir das tun würden und das beherzigen, was dort steht, hier in diesen wenigen Sätzen, dann haben wir das, was Gott gefällt. Und wir brauchten all diese vielen Motivationsseminare in den Firmen, wo ganztägige und mehrtägige Seminare veranstaltet werden, um die Leute zu motivieren. Und dann tauchen Psychologen auf und die erzählen alles Mögliche da. Ich habe solche Dinge auch besucht. Und hinterher war ich immer total frustriert, wenn ich da zurückkam, für diese Dinge, die wertlos waren. Ich habe das dann auch mal gesagt, an einem zweiten Tag, da wurde dann Bilanz gezogen und dann fragte der Psychologe, wie sie das denn und wie wir das gefunden haben, so in dem vergangenen Tag. Und habe ich mich gemeldet, habe gesagt, ich habe überhaupt nichts entnehmen können, was sie gesagt haben. Sie haben ja nur uns gefragt, was wir zu dem Thema meinen und mussten da auf so Flowcharts da irgendwelches Zeug da aufschreiben, unsere eigenen Gedanken. Dann habe ich gesagt, eigentlich bin ich hierher gekommen, ich wollte was lernen. Ich nehme an, dass Sie Experte sind auf dem Gebiet und dass Sie uns etwas zu sagen haben. Er hatte nichts zu sagen und das war wertlos. Das ist schlimm, wenn wir nichts zu sagen haben. Und so brauchen wir alle diese Motivationsseminare, meine ich jedenfalls, die meisten überhaupt nicht. Die Bibel gibt uns einen guten Ratschlag, geh mutig an die Arbeit, tue das, dann ist das alles auch in Ordnung. Gute Ratschläge. Und der Jesus sagt auch wieder in der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 24, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Das ist eine gute Regel, die uns hier gegeben wird, zum Handeln, zum Tun. Es ist also nicht nur zum Hören gedacht, die Botschaft der Bibel, sondern zum Handeln. Wir werden herausgerufen zum Handeln und das sollen wir umsetzen, was wir gehört haben. Das ist die eigentliche Botschaft der Bibel. In Matthäus 25, Vers 40, da sagt der Jesus, was ihr, und ich ergänze jetzt mal in Klammern, in der Zeit eures Lebens getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Es ist also das Handeln angesagt, das Tun, die Pragmatik in unserer Zeit. Auch hier nennt uns die Bibel Negativbeispiele, dass wir daraus lernen und nicht in eine solche Situation kommen. Im Psalm 90, Vers 9, da lesen wir, so tun es viele Leute, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Einfach vertan. Mit allen möglichen Dingen, die im Angesicht des Todes absolut wertlos sind. Und so vergammeln wir, wie wir auch sagen, so ganz locker oder unsere Zeit. Wir verbringen sie wie ein Geschwätz. Und in Sprüche 12, Vers 11 lesen wir, wer aber unnötigen Sachen nachgeht, der ist ein Narr. Es sind viele Dinge, die an sich überhaupt nicht schlecht sind. Aber wenn sie die Mitte des Lebens bilden, meinetwegen, wenn einer ein Segelboot hat und nur noch an das Segeln denkt, oder wenn einer eine Briefmarkensammlung hat und hat nur noch seine Briefmarken, und das ist der Lebensinhalt, dann haben wir unsere Jahre wie ein Geschwätz verbracht. Und andere werden sich nachher freuen, wenn die das erben. So ungefähr geht das dann aus. Und darum gibt der Jesus uns eine gute Ermahnung zu positiver Pragmatik, indem er sagt in Lukas 19, Vers 13, handelt damit, bis dass ich wiederkomme. Das ist der weitreichendste Auftrag, der je formuliert worden ist. Es gibt keinen weitreichenderen Auftrag. Als die Chinesen die große chinesische Mauer in Auftrag gegeben haben, da irgendwelche Herrscher dort in China, dann war das Ziel, bis man da oben im Norden da diese einige tausend Kilometer lange Mauer gebaut haben, dann war das Projekt beendet. Das Projekt, das der Jesus uns an die Hand gibt, hat die weitreichendste Folge. Es geht nämlich bis zum Tag seiner Wiederkunft. So lange sollen wir handeln. Das ist das Weitreichendste, was es gibt. Und es ist so weitreichend, dass es bis an die Enden der Erde geht. Hier in Lüdenscheid, darüber hinaus und bis an die Enden der Erde. Das ist der größte, der weiteste Auftrag, der je den Menschen erteilt worden ist. Jesus Christus hat uns das so gesagt. Und wir haben alle sehr viele Möglichkeiten, um in dieser Zeit zu handeln. Ich will das mal deutlich machen an einem Beispiel. Ich habe gehört, die Geschichte einer Afrikanerin, und wir können uns damit vergleichen, wie viel Möglichkeit die wohl hatte. Sie war erstens 70 Jahre alt, sie war blind. Da sind wir doch, die wir hier heute Abend sind, viel, viel besser dran. Wir können sehen, wir können lesen, wir können schreiben, alles möglich können wir. Aber diese Frau hatte eine gute Idee, das gefällt mir. Mir gefallen überhaupt Menschen gut, die eine gute Idee haben und diese Idee zielstrebig verfolgen. Wir brauchen Ideen, worauf wir zugehen, worauf wir uns ausrichten. Und diese Frau hatte eine solche Idee. Und sie hatte erkannt, dass sie etwas tun wollte für ihren Jesus Christus. Und so kaufte sie sich eine Bibel in dem afrikanischen Land, wo in der Schule Französisch gelehrt wurde. Eine Bibel, die sie überhaupt nicht lesen konnte. Und darum ging sie zu einem Missionar und fragte den Missionar, bitte schreibe mir doch, schlage doch mal die Stelle auf in der Bibel, Johannes 3, Vers 16, und mache da mal eine schöne rote Farbe drumherum. Deutlich markieren, dass man das deutlich sieht. Dann denkt der Missionar, die kann das doch gar nicht mehr wiederfinden. Was soll denn das? Aber nun gut, diese Bitte, er führte das aus und tat das. Und dann ging diese Frau mit dieser Bibel zur nächsten Schule und wartete draußen so lange, bis die Pause angesagt war. Und nun kamen die Kinder in der Pause raus. Und die haben nun dann gesehen, wie diese Frau dort war mit ihrer Bibel. Und dann rief sie die Kinder herbei und fragte, wer von euch kann Französisch lesen? Und dann sagten sie, ja, wir lernen das hier, wir können das in diesem afrikanischen Land. Und dann hat sie gesagt, wer liest das mal vor, was hier steht? Und dann fingen die an zu lesen in Französisch. Da stand das dann, Johannes 3, Vers 16. Diese Stelle hatte sie markieren lassen. Da stand, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Kinder, habt ihr das verstanden? Was sagten die? Nein, wir verstehen das nicht. Wir können zwar Französisch, aber wir können das auch lesen, aber was es bedeutet, verstehen wir nicht. Dann hat sie gesagt, dann werde ich euch das erklären. Schaut her, sagt sie, Kinder. Gott, dieser Allmächtige, der hat alle Dinge gemacht. Alles, was wir sehen, diese Welt, das Universum und auch euch, wir alle sind das Werk Gottes. Er hat alles gemacht. Und dieser Gott, der Urheber aller Dinge ist, der hat uns lieb. Alle, wie wir hier sind, auch euch Kinder, hat euch alle lieb. Aber, hat sie erklärt, wir Menschen sind alle Sünder. Wir tun etwas, was vor Gott nicht in Ordnung ist. Und das trennt von Gott. Und darum kann niemand in den Himmel kommen. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er etwas getan hat, dass die Sünde bezahlt wird, dass wir frei werden davon. Und darum hat er seinen Sohn auf diese Erde geschickt, den Herrn Jesus. Er starb an einem Kreuz und bezahlte für unsere Sünde. Und nun müssen wir nicht mehr verloren gehen, sondern jetzt können wir das ewige Leben haben. Habt ihr das jetzt verstanden? Ja, sagt nicht, war doch gar nicht so schwer. Und dann haben die das begriffen und akzeptiert. Es ist bekannt geworden, dass durch diesen ganz schlichten Einsatz dieser Frau später von diesen Kindern 24 zu Predigern des Evangeliums geworden sind. Und die sind hinausgegangen und haben die Botschaft des Evangeliums weitergesagt und haben andere gerufen, damit sie auch in den Himmel kommen. Und wie viel Frucht ist dadurch entstanden für die Ewigkeit? Durch diesen Dienst dieser Frau. Wenn ich diese Geschichte lese, dann denke ich immer, wir haben ganz andere Möglichkeiten. Unvorstellbar, was wir alles tun können. Was uns an Möglichkeiten gegeben ist. Und wir können uns selbst die Frage stellen, was tun wir? Haben wir überhaupt eine Perspektive des pragmatischen Handelns, so wie diese Frau das erkannt hat und so wie die Bibel uns das auch aufträgt, dass wir es auch tun sollen? Ich komme zum letzten Punkt der fünften Ebene der Zeit, das ist die Apobetik, also das Ziel. Und genau das finden wir alles in der Bibel sehr deutlich wieder. Und da heißt es im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 13 bis 14, da ist die Zielsetzung gegeben. Und Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, das da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Dieser Mann hat eine Zielsetzung in seinem Leben gefunden. Er hat das Ziel, ich will
das ewige Ziel, den Himmel erreichen. Und das hat sein Leben radikal verändert. Er konnte mit dieser Botschaft in der Tasche alles erleiden. Den haben sie verprügelt, den haben sie ins Gefängnis gesteckt. Der musste einmal mit einem Korb an der Stadtmauer runtergelassen werden, damit er mit dem Leben gerade noch davon kam. Was hat der Mann alles ertragen? Der ist immer wie ein Stehaufmännchen wieder hoch und er sagt, diese Botschaft müssen die Menschen unbedingt hören. Wenn sie es nicht hören, gehen sie verloren. Ich muss den Menschen das sagen. Und so tat er es auch und hat dieses Ziel bis zum Letzten verfolgt. Und viele Menschen sind dadurch zum Glauben gekommen. Wir haben heute ein Drittel des Neuen Testaments, das sind Briefe, die der Paulus geschrieben hat im Namen Gottes. Unwahrscheinlich, was dieser Mann gewirkt hat, weil er eine Zielsetzung hatte, die er gesetzt hat und sagt, dieses Ziel, und das verfolge ich jetzt, koste es, was es wolle. Wunderbar, dieser Mann. Und dann auf einmal nachher, ist auch uns auch überliefert, da schreibt er etwas über sein Leben, als er Rückblick hält. Und da sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Großartig. Der Mann hat durchgezogen bis zum Letzten. Der hat sich durch nichts abhalten lassen, durch kein Gefängnis, durch keine Schläge, durch nichts, gar nichts. Der verfolgte sein Ziel. Eisern. Ziele muss man verfolgen, sonst wird man nichts. Das sagt uns die Bibel hier ganz deutlich. Dieser Mann schaut zurück und sagt, jetzt ist mir bereitet die Krone der Gerechtigkeit. Nicht nur mir, sondern allen, die diesen Jesus Christus auch lieb haben. Großartig. Ich finde das immer so wunderbar, wenn da steht, da ist uns eine Krone geschenkt, denen, die den Herrn Jesus lieb haben. Wie machen das die Könige dieser Welt? Sie lassen sich teure Kronen anfertigen. So viel Gold ist da verarbeitet, dass sie es kaum mit ihrem Kopf tragen können. Und dann kommen die Diamanten rein, die größten Diamanten der Welt, die werden verarbeitet, die kommen in diese Krone hinein. Und dann setzen sie auf den Kopf, und irgendwann müssen sie den Kopf hinlegen, also sterben, dann landet so eine Krone in den Panzerschrank. Das ist so und so viel Millionen wert. Und dann haben sie die nur selbst getragen, zur eigenen Ehre. Wie macht der Jesus, der wahre König ist, der ewige König? Er gibt in seinem Volk allen, die dorthin kommen, die kriegen eine Krone. Nicht nur eine. Die Krone der Gerechtigkeit steht dort. Die Krone des Lebens. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Aber die ist tausendmal köstlicher, ja millionenfach, gar nicht zu beziffern, köstlicher als alle vergänglichen Kronen in dieser Welt, weil sie ewig ist. Das ist unsere Berufung. Das ist uns hier gesagt. Die Bibel bringt das fertig, das Leben von Menschen in einer Kurzbiografie zusammenzufassen, wie wir das gar nicht können. Aber so auf den Punkt zu bringen, dass wir genau wissen, was war das Markante in dem Leben dieses Menschen. Und so finde ich eine Biografie, die mich sehr beeindruckt hat. Wir finden sie über Mose. Mose ist der Mann, von dem wir seitenweise, kapitelweise im Alten Testament lesen. Sein Leben, was er alles da getan und bewirkt hat, den Auszug aus Ägypten und alle diese Dinge hat er dort miterlebt. Aber die Kurzfassung, die kürzeste Biografie seines Lebens und überhaupt, wie wir sie darstellen könnten, die finden wir dann im Hebräerbrief im Neuen Testament, Kapitel 11, und da heißt es, durch den Glauben wollte Mose, als er groß ward, nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter des Pharao und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah hin auf die Belohnung, auf die ewige. Das war das Markante, was man von diesem Mann sagen kann. Dieser Mann war ja gefangen worden, da eingesammelt worden in so einem Körbchen, was die Mutter ausgesetzt hatte. Die Tochter des Pharao findet das und zieht den Jungen dort auf und er wächst auf am Hof des Pharao. Und die Bibel sagt uns, er wurde gelehrt in alle Weisheit Ägyptens. Der wusste alle Dinge, die man damals wissen konnte. Er besuchte die besten Universitäten des Landes. Er hätte der größte Heerführer der damaligen Zeiten werden können. Er hätte sich eine riesige Pyramide bauen können dort in Gizeh. Da hätte die Cheops-Pyramide, hätte die noch die Mose-Pyramide des Mose in Schatten gestellt. Bei weitem. Heute würden die Touristen nach Gizeh fahren und würden die Fotos machen, die erst dort von der Pyramide des Mose. Bloß dieser Mann, der trifft eine Entscheidung in seinem Leben, die ist ganz anders. Er entscheidet sich für Gott und geht den Weg auch ohne Pyramide. Aber er hat auf Ewigkeit gebucht. Und da steht hier das so ganz in einem kleinen Sätzchen daneben, denn er sah auf die Belohnung, auf die ewige Belohnung sah dieser Mann. Er sah nicht auf das Zeitliche, sondern er sah auf das Ewige. Darauf kommt es an. Und damit sind wir dann auch schon beim letzten Punkt angelangt, bei der Ewigkeit. Wir sehen also, die Bibel gibt uns die beste Deutung, was Zeit ist. Was Zeit physikalisch ist, das wissen wir. Das braucht die Bibel uns gar nicht zu sagen. Aber was Zeit ist in unserem Leben, das finden wir sehr detailliert in der Bibel beschrieben. Und das ist wirklich wahr, weil es im Angesicht des lebendigen Gottes zu uns gesagt ist. Wir müssen jetzt nur noch danach handeln. Was kommt nach der Zeitmarke? In dem Augenblick, wenn wir sterben, ist für uns die Zeit endgültig abgebrochen. Es ist keine, wie die Bibel sagt, keine Entscheidung in irgendeiner Weise mehr möglich. Wir können keine Entscheidungen dann mehr treffen. Alle Entscheidungen liegen im Bereich dieses Lebens. Dieses Leben, das uns Gott anvertraut hat und wo er alle Entscheidungen für uns hineingelegt hat, dass wir sie treffen. Und so auch an diesem Abend können wir ganz grundlegende, ganz wesentliche Entscheidungen treffen. Die Entscheidung, die wir heute Abend treffen können, ist so weitreichend, dass sie bis in alle Ewigkeit hineingeht. Da war ein junger Mann, der wurde einmal gefragt, und ich finde das gut, junge Leute geben oft wunderbare Antworten, und er wurde gefragt, was er eigentlich mal tun möchte in seinem Leben. Und dann gibt dieser junge Mann eine gute Antwort. Er sagt, ich möchte einmal etwas tun, worüber man noch in 500 Jahren redet. Ich finde das prima, so eine Zielsetzung zu haben. Nicht nur morgen und in 3 Jahren, das steht mal in der Zeitung. Das muss so bedeutungsvoll sein mit meinem Leben, was ich da mal tun will. In 500 Jahren muss man doch darüber reden. Sie können heute so etwas tun, worüber man nicht nur in 500 Jahren noch darüber redet, sondern in alle Ewigkeit. Eine Entscheidung können wir treffen, die hat eine so weitreichende Bedeutung, dass man in Ewigkeit noch daran denken wird, dass es diesen Tag hier in Lüdenscheid an diesem Abend gegeben hat. So weitreichend ist das, was Gott in unsere Hände uns gelegt hat. Ich staune mal darüber, wie das geht. Die Moleküle müssen ihm alle gehorchen. Die Naturgesetze sind Befehle Gottes, Befehle des Schöpfers. Und die Moleküle gehorchen alle, ausnahmslos, den Gesetzen, die der Schöpfer gemacht hat. Uns Menschen hat er die Freiheit gegeben. Niemand auf der Erde hat den Freiheitsgrad bekommen vom Schöpfer, den wir haben. Niemand. Kein Tier. Noch nicht mal ein Vogel, der ein Nest baut, hat diesen Freiheitsgrad. Er kann zwar noch entscheiden, ob er rechts oder links in der Hecke baut oder oben oder unten, aber schon wie er das Nest baut, ist vorgegeben vom Schöpfer durch Programm. Er kann gar nicht viel variieren, ein ganz kleiner Freiheitsgrad nur. Wir Menschen haben einen unvorstellbar weiten Freiheitsgrad. Wir entscheiden nämlich über den endgültigen Verbleib unserer Ewigkeit. Das ist grandios, das ist weit, worüber wir entscheiden können. Und darum müssen wir uns bewusst sein, dieses großen Entscheidungsradius, dass wir auch die Entscheidung richtig treffen. Und damit wir sie richtig kennen, uns richtig treffen, müssen wir wissen, was uns in der Ewigkeit erwartet. Wie wird es sein? Nach dem Tode. Eine ganz wichtige Frage. Und ich möchte das in Form von 2 Sätzen zunächst einmal sagen. Damit fasse ich zusammen, was die Bibel uns darüber lehrt. Auch das finden wir genau beschrieben in der Bibel, was sein wird nach dem Tode. Ich möchte 2 Sätze nennen, die das zusammenfassen, und das werde ich dann begründen. Auf der Erde gibt es keine, also absolut keine vorstellbare Situation, die so schön ist wie im Himmel. Wir könnten nehmen, was wir wollen. Nichts ist auch nur annähernd vergleichbar dem Schönen, was uns dort im Himmel erwartet. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz. Auf der Erde ist andererseits auch keine Situation so furchtbar, so schrecklich, so schlimm, wie die Situation der Hölle. Wir können uns keine Situation auf dieser Erde ausmalen, die so schrecklich ist, so schlimm, wie die Hölle. Und die Bibel sagt uns, und sagt uns der Jesus, es gibt nur diese beiden Orte jenseits der Todesmauer, wenn unsere Zeit abgelaufen ist. Und wir werden mit Garantie an einem der beiden Orte sein. So viel können wir jetzt schon mal mit absoluter Gewissheit sagen. Wir alle, die wir heute Abend hier sind, werden einmal an einem dieser beiden Orte nach dem Tode sein. Aber wo wir hinkommen, diese Entscheidung hat Gott in unsere Hand gelegt. Darum schauen wir uns zunächst einmal an den ersten Platz, nämlich den Himmel. Wie ist das eigentlich? Wenn ich sage, nichts wird so schön sein dort oder nicht vergleichbar sein mit dem, was wir hier auf Erden kennen. Was ist denn schön auf dieser Erde? Nun, ich stelle mir vor, würde ich erstmal sagen, eines der schönsten Situationen auf dieser Erde ist, wenn wir einen Ehepartner finden. Muss sagen, das ist genau der Mensch, der passt zu mir, den liebe ich, den schätze ich und nichts hält mich davon ab. Da gehe ich drauf zu. Das ist mein Ziel. Ich finde das wunderbar. Auch so erlebt. Und das haben die Dichter beschrieben. Thomas Mann sagte einmal folgenden Satz: Ohne den Tod hätte es wohl kaum Dichter auf der Erde gegeben. Ich würde einen draufsetzen. Ich würde sagen, ohne die Liebe hätte es keine Dichter auf dieser Erde gegeben. Denn sie haben alle über die Liebe geschrieben. Weil das etwas ganz Grandioses, etwas ganz Wichtiges ist, eine ganz wichtige Erfahrung in unserem Leben. Und darum im Lied von der Glocke, wo es eigentlich um eine Glocke geht und nicht um die Liebe, da kommt ein schönes Liebeslied vor. Das haben die Dichter beschrieben, wie das ist. Und sie haben das in Worte gefasst. Da steht, o zarte Sehnsucht, süßes Hoffen, der ersten Liebe, goldene Zeit. Das Auge sieht den Himmel offen, es schwelgt das Herz in Seligkeit. O, dass sie ewig grünen bliebe, die schöne Zeit der jungen Liebe. Ist das nicht wunderbar? Gut formuliert. Erkannt, wie das ist mit der Liebe, etwas ganz Großartiges in dieser Welt. Ich bin nun in Ostpreußen geboren und in Ostpreußen gibt es ein wunderbares Liebeslied. Und nur deswegen, weil ich Ostpreuße bin, muss ich Ihnen das einfach mal sagen. Das kennen Sie bestimmt, einige. Aber das Lied, das, ja, ich liebe das auch. Das ist so schön. Das ist vielleicht, ich will mal sagen, ein Stückchen überzogen. Menschlich gesehen, irdisch gesehen, aber ist doch schön. Und da steht, heißt es, Ännchen von Tharau ist die mir gefällt. Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut. Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. Käm alles Wetter gleich auf uns zu schlagen, wir sind gesinnt, beieinander zu starren. Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein soll unserer Liebe Verknotigung sein. Und jetzt kommt es. Würdest du gleich einmal von mir getrennt, lebt es da, wo man die Sonne kaum kennt. Ich will dir folgen durch Wälder, durch Meer, Eisen und Kerker und feindliches Heer. Ännchen von Tharau, mein Licht, meine Sonne, mein Leben schließt sich um deines herum. Das ist Liebe, wer das so formuliert hat. Aber auch einhalten, nicht nur formulieren, das ist Liebe. Also wir sehen, es gibt wunderbare Dinge in diesem Leben. Und das Schönste wohl ist diese Erfahrung dieser Liebe. Aber nicht nur, dass die Dichter das geschrieben haben, wir können das auch in der Bibel lesen. Die Bibel hat ein extra Kapitel, ein extra Buch über die Liebe. Das ist das Hohe Lied der Liebe. Und da stehen auch wunderbare Gedanken über die Liebe. Und da heißt es im Hohe Lied Kapitel 8, 6 bis 7, unüberwindlich ist der Tod. Niemand entrinnt ihm, keinen gibt er frei. Unüberwindlich, so ist auch die Liebe. Und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Wer meint, er könne solche Liebe kaufen, der ist ein Narr. Er hat sie nie gekannt. Ist das nicht schön? Ein Liebeslied aus der Bibel. Die Bibel kennt das sehr wohl, die Liebe. Und da steht auch etwas ganz Wichtiges, gerade auch für unsere Zeit, da steht in diesem Hohen Lied auch, ich suchte, den meine Seele liebt. Heute, was man heute sieht, in den Zeitschriften, in den Kiosken, das ist immer, ich suchte den, dessen Körper ich liebe. Das ist zu wenig. Die Bibel sieht tiefer. Die Seele muss ich lieb haben. Das ist Liebe. Und so kennt die Bibel viele Dinge, die wir in diesem Leben erleben, die schön sind. Oder wenn eine Frau ihr erstes Kind bekommt, das ist etwas ganz Einmaliges, etwas Schönes. Und viele, die hier sind, haben das erfahren. Wir Männer können das ja nur so aus der Entfernung in gewisser Weise sehen, wie das geht. Aber eine Frau ist es gegeben, diese Erfahrung so zu haben. Und so gibt es viele Dinge in diesem Leben, die einfach schön sind, wo wir sagen, es sind wunderbare Dinge, die auch in diesem Leben vorkommen. Bei allerlei Not und alles, was es auch gibt. Und jetzt kommt die Bibel, wenn sie den Bogen spannt zum Himmel. Dann wird uns gesagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das ist es. Das ist der Himmel. Niemand ist in der Lage, das auszumalen, sich vorzustellen, wie schön, wie grandios, wie einmalig der Himmel ist. Manch einer liebt besondere Musikkonzerte und er fährt wer weiß wohin, um die Uraufführung vielleicht zu hören, mit einem ganz besonderen Dirigenten vielleicht noch, und sagt, das ist der Genuss des Abends. Hohe Eintrittsgelder werden gezahlt, das muss ich erleben, um diesen Ohrenschmaus zu erleben. Gemessen am Himmel, gar nichts, absolut nichts. Das hat nie jemand gehört, was der Himmel bereitet hat. Oder manche fahren zur Schlussfeier der Olympiade nach Sydney und wollten das riesige Feuerwerk sehen, wo man in den Zeitungen schrieb, das war das größte Feuerwerk aller Zeiten gewesen. Hat man einmal ein Feuerwerk veranstaltet, etwas für die Augen, eine Augenweide. Und doch müssen wir sagen, das, was Gott bereitet hat für die Augen im Himmel, ist unvergleichlich schöner. Und der Vorteil noch kommt hinzu, es ist bleibend. Es ist nicht nur mal für eine Stunde. Es ist ewig. Und das kommt das Große, dazu sind wir geladen, dabei zu sein, bei diesem großen Fest der Ewigkeit. Jetzt muss ich auch den anderen Ort zeichnen, damit wir wissen, wohin wir aufbrechen wollen. Und das ist die Hölle. Wir sprechen sehr oft sprichwörtlich von der Hölle. Manch einer hat eine schlechte Ehe und dann sagt er, ich gehe wie durch eine Hölle und meint damit die Hölle der Ehe. So was gibt es. Darum haben wir auch so viele Ehescheidungen. 36% habe ich gelesen in unserem Land. Unvorstellbar hoch. Da waren Leute unterwegs im Amazonasgebiet und sie wurden gestochen von Mücken und Skorpionen und was da alles gibt, vielleicht auch von Schlangen. Und dann sind sie doch durchgekommen, dann haben sie hinterher geschrieben, wir waren in der grünen Hölle. Und so bezeichnen wir solche Dinge in dieser Welt mit Hölle. Wir waren in diesem Jahr im Mai in Polen gewesen, zu Vorträgen, ich freue mich, hier am Tisch sitzen einige, die mit dabei waren, Augenzeuge. Und wir waren dann an einem Tag auch in Auschwitz gewesen. Und da haben Leute geschrieben, auch von der Hölle von Auschwitz. Und ich habe wirklich das dort auch gesehen und ich muss sagen, es ist so etwas Furchtbares dort passiert, in diesem Auschwitz, wo wir auch durch eine Gaskammer geführt wurden. Und dann sagte die Leiterin dort, die Führerin, sie sagte, hier wurden in einer Charge 600 Leute auf einmal vergast. Dann wurden die Türen verschlossen, dann kam oben das Zyklon B rein und dann wurden die dort vergast. Schrecklich. Weil irgendwelche Leute sagten, die wollen wir nicht mehr, die müssen jetzt weg. Und dann habe ich darüber nachgedacht, über diese Situation, als ich dort in dieser Gaskammer stand. Jetzt sind wir dort, auch in dieser Gaskammer. Hat uns das irgendetwas angetan? Nichts, gar nichts. Wir sind da durchgegangen, das haben wir so erklärt bekommen. Dann habe ich nachgedacht, war Auschwitz wirklich eine Hölle? Dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, nein, das war noch nicht die Hölle. Denn das war ja zeitlich. Ich habe sogar dort in der Eingangshalle ein großes Bild hing dort von einem Mann, der in einer Todeszelle saß, der dann auch vergast wurde. Der hatte ein Kreuz mit, was weiß ich, mit dem Nagel oder was dort eingeritzt in die Wand. Ein Kreuz des Herrn Jesus. Dieser Mann hat an Jesus geglaubt, er ging durch die Gaskammer, aber das war für ihn der Eingang zum Himmel. Das war zeitlich. Nur kurz war das. 10 Minuten, dann war er in der Ewigkeit. Das war Durchgang für ihn. Die Hölle aber, so sagt uns die Bibel, ist ein ewiger Ort. Und der kann, das wurde mir auch dort klar, der kann nie besichtigt werden. Es wird niemals einen Zeitpunkt geben, wo man sagen kann, wo man Leute durchführt durch die Hölle und sagen, das war einmal ein Ort, der war mal irgendwann in Betrieb. Die Ewigkeit, wir sind als Ewigkeitsgeschöpfe gemacht. Und beide Orte, Himmel und Hölle, sind Orte der Ewigkeit. Das müssen wir wissen. Das ist vielen Leuten unangenehm und die mögen das nicht und die Pastoren schon gar nicht. Und sie sagen deswegen, neulich sagte mir jemand, als ich einen Vortrag hielt, ja, unser Pastor hat gesagt, es gibt gar keine Hölle. Das sind Lügner. Wie kann man die Menschen so verführen und so etwas sagen? Man schickt sie ja in die Irre. Kann man nur furchtbar drüber denken, wenn das Pastoren sagen, das ist schlimm. Wenn dadurch die Menschen so verführt werden. Der Jesus hat gesagt, es gibt diesen Ort der Verlorenheit, diesen endgültigen Ort. Und er sagt, seht zu, dass ihr ja nicht an diesen Ort kommt. Das ist der Ruf des Herrn Jesus. Und der Ruf gilt an uns alle, auch heute Abend. Der Jesus möchte, dass nicht ein einziger, der heute Abend hier ist, mal an den Ort gelangt. Sondern sein Wille ist eindeutig verbrieft. Er sagt, komm, lass dich einladen und komm in den Himmel. Ich will ewig mit dir zusammen sein. Sagte mir neulich nach dem Vortrag eine Frau, sie sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass dieser Gott, dieser allmächtige, ewige Gott, mit mir zusammen sein will in einer Ewigkeit. Ich sage, Sie haben recht, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Was hat Gott mit mir zu tun, wer bin ich denn, dass er mich da haben will? Aber er hat es gesagt. Und wenn er es sagt, dann stimmt's. Er will es tatsächlich. Und der Jesus hat gesagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, ewig bei mir sind. Das ist sein Wille. Er liebt uns so sehr. Er möchte das, dass wir eine Ewigkeit an seinem Ort sind. Das ist etwas ganz Großartiges. Auf dieser Erde haben wir viele Dinge, die schrecklich sind. Und die Zeitungen sind voll davon. Wir wissen von Folterungen, von Verstümmelungen, von Verwüstungen durch Kriege. Wir wissen von Kindesentführungen und Kindesmisshandlungen, von Mord und Totschlag. Wir wissen von Auschwitz und wir wissen von all den Gräueltaten, die in der Geschichte begangen worden sind. Das wissen wir alles. Aber im Angesicht der Hölle müssen wir sagen, dagegen ist das alles gar nichts. Die Hölle ist viel, viel schlimmer. Es gibt in dieser Welt nichts, was so schlimm ist wie jener Ort der Verlorenheit. Das müssen wir sagen. Das können wir daran auch sehen, wie Jesus jenen Ort beschrieben hat. Er hat gesagt, es ist ein Ort der Finsternis. Es ist ein Ort des Heulen und Zähneklappens. Ein Ort, wo der nagende Wurm nicht stirbt. Ein Ort in Flammen. Stellen wir uns das alles mal vor. Ein Ort der ewigen Pein. Und dann gibt es Leute, die fangen da an zu drehen und zu wenden und machen eigene Lehren auf und sagen, ja, dann gibt es eben nur, dann ist das nur ein Fegefeuer, nur eine kurze Zeit. Das haben auch viele gesagt. Und das ist falsch. Sie führen die Leute in die Irre. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, die Gottlosen, die werden dann verbrannt und die anderen kommen in den Himmel. Und so gibt es tausende von Lehren. Wenn man das einmal zusammenstellen würde, wie viele falsche Lehren es in dieser Welt gibt, man kann nur erschüttert sein. Und wie die Menschen verführt werden damit. Ich glaube nur noch der Bibel. Ich glaube nur noch das, was der Jesus sagt. Und er sagt, seht zu, dass ihr ja nicht an diesen Ort kommt. Seht zu, dass ihr in den Himmel kommt, denn dazu habe ich euch berufen. Ich habe alles getan, dass ihr an jenen Ort kommt, der für euch bereitet ist. Und der Jesus möchte uns allen einmal einen Satz zurufen, den er uns jetzt schon wortwörtlich überliefert hat. Er wird einmal sagen wollen zu uns, ihr kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Diesen Satz, den möchte er uns zurufen. Das ist sein Wille, sein schriftlich verbürgter Wille, das will er uns tun. Aber wenn wir nicht wollen, wir haben einen Willen bekommen, wir müssen nicht, niemand muss, niemand. Wir müssen nicht uns auf den Weg machen zum Himmel, niemand muss das. Aber wenn wir es nicht tun, dann müssen wir auch gewiss sein, das müssen wir wissen, dann gelangen wir an den falschen Ort. Und wir haben keine Chance, dort zurückzukommen. Das müssen wir unbedingt in diesem Leben entscheiden. Und ich will das an zwei Beispielen deutlich machen zum Schluss, damit wir lernen können daraus. Ich komme mit so vielen Menschen zusammen und sie sagen mir so viele Dinge. Und ich denke immer wieder viel darüber nach, was mir Menschen dann gesagt haben. Und so kommt eine Frau mich zu und sie sagt, wissen Sie, Sie haben heute darüber gesprochen, über Himmel und Hölle. Aber ich will Ihnen sagen, wohin ich gehe. Ich gehe zur Hölle. Ich denke, das kann es doch nicht sein. Wie kommt die auf diese Idee? Es ist doch alles gesagt worden, wie unterschiedlich die Orte sind. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen auf dieser Erde, wie weit diese Orte entfernt sind voneinander. Und dann sagt mir diese Frau, ja wissen Sie, meine Mutter, die ich über alles geliebt habe, die ist vor kurzem gestorben. Und sie hat nicht geglaubt an den Herrn Jesus, die ist in der Hölle. Weil ich sie so sehr geliebt habe, ich möchte dorthin, wo meine Mutter ist, auch zur Hölle. Ich sage erstens mal, Sie wissen überhaupt nicht, wo Ihre Mutter ist. Denken Sie an den Schächer am Kreuz. Der hat in letzter Sekunde den Herrn Jesus angerufen und er hat gesagt, wenn du Herr, wenn du in dein Reich kommst, denk auch an mich. Und der Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Hätten wir die Mutter gefragt von diesem Mann, von diesem Schächer, die hätte gesagt, ja, der ist bestimmt in der Hölle. Der hat so und so viele Morde begangen. Das war ein Gauner und ein Ganove. Den konnte ich durch nichts auf den rechten Weg bringen. Der ist absolut verloren. Das würde die mit Brief und Siegel uns unterschreiben. Und der ist im Himmel. Ich sage, Sie wissen gar nicht, wo Ihre Mutter ist. Seien Sie vorsichtig. Und ich sage weiterhin, Sie werden, selbst wenn Sie dorthin gehen, Ihre Mutter niemals treffen. Warum nicht? Die Hölle ist ein Ort der absoluten Finsternis. Wir werden keinen wiederfinden. Gar nicht möglich. Geht gar nicht. Denn die Hölle ist kein Ort der Familienzusammenführung. Das möchte ich auch all denen sagen, die da witzeln und sagen, ja, in der Hölle, da ist wenigstens was los, da werden wir unsere Skatbrüder finden, da werden wir einen ordentlichen Skat klopfen. Da wird nicht mehr geklopft. Die werden sich nur noch hassen untereinander. Die Hölle ist ein Ort des absoluten Hasses. Die werden sich nicht finden. Und selbst wenn sie sich finden würden, die würden sich zerfleischen vor Hass. Ein Ort des Grauens, der Finsternis, furchtbar. Gehen Sie nicht dorthin, habe ich ihr gesagt. Dann kommt ein anderer junger Mann zu mir. Und ich finde, dieser junge Mann, der hat gut mitgedacht. Und ich glaube, er hat für uns alle gedacht. Ich staune manchmal, wie Leute auf mich zukommen und die stellen eine Frage. Und dann denke ich, diese Frage ist eigentlich für alle gedacht. Auch für uns heute Abend. Da sagt dieser junge Mann zu mir, er sagt, wissen Sie, Sie haben so viel gesprochen über Jesus, über den Himmel und alles. Der hatte, glaube ich, das noch nie gehört. Da sagt er, wissen Sie, ich begreife das nicht. Warum das alles? Warum ist das alles nötig, so ein Kreuz und dieses Blutvergießen am Kreuz? Das ist doch der Sohn Gottes. Warum wird der dort geschlachtet, geopfert? Warum das alles? Ich verstehe das nicht. Da ist doch, Gott ist doch allmächtig, haben sie doch auch gesagt. Und Gott ist ein Gott der Liebe. Der kann doch die Tore ganz weit aufmachen und sagen, Leute, alle Mann, wie ihr seid, hinein in den Himmel. So wie ihr seid. Immer hinein. Ich habe doch Vollmacht. Gott ist doch der Eigentümer des Himmels. Er kann doch verfügen darüber, kann das sagen. Kommt her, Leute, alle Mann. Und dann habe ich dem jungen Mann das erklärt. Ich habe gesagt, schauen Sie sich mal diese Welt an, wie sie ist. Warum ist diese Welt so, wie sie ist? 36% Ehescheidung in Deutschland. Wie viel Nöte in den Familien? Im letzten Jahrhundert 2 Weltkriege mit Millionen und Abermillionen von Toten. Da mussten Menschen sterben, weil andere sie in den Krieg geschickt haben. Mit 20 Jahren. Ich denke da manchmal darüber nach, ich denke, wie kann das bloß angehen? Mit 20 Jahren mussten sie da ein Opfer der Granaten werden. Da wurden die in den Tod geschickt. Hätten sie das nicht gewollt, hätten man sie an die Wand gestellt. Und so sind Millionen von Toten einfach in den Krieg geschickt worden und wurden Kanonenfutter oder kamen auf schreckliche Weise um. Und das im letzten Jahrhundert. Wollten wir die Geschichte dieser Welt schreiben, ein Geschichtsbuch, wir könnten das schreiben als ein Buch des Krieges, der Kriege und des Hasses. So können wir die Weltgeschichte schreiben. Das ist die Realität. Und wenn wir hineinschauen in unsere Zeitung, auf jeder Seite der Zeitung lesen wir von allen möglichen Dingen, die Welt, wie kaputt diese Welt ist. Da lesen wir von Gräueltaten, da lesen wir von Lug und Betrug, bis in höchste Regierungskreise, überall. Niemand ist davon ausgenommen, diese Welt ist total im Eimer. Da habe ich dem jungen Mann gesagt, ich sage, wie kommt das eigentlich? Warum ist das so? Und ich sage, das Ganze ist entstanden aus einer einzigen Sünde. Nicht 1000, nicht 10.000, nicht 7, eine einzige Sünde. Eine Sünde war die Ursache. Aber die eine Sünde, die hat eine eskalierende Wirkung. Das geht mit der E-Funktion hoch. Nicht nur E hoch X, sondern E hoch X hoch X. Das expandiert, das explodiert. Und darum ist die ganze Welt kaputt. Von einer Sünde ist das geworden. Und hat verursacht Tod und Not und Krankheit, alle diese Dinge, die wir in dieser Welt kennen. Eine Sünde hat das verursacht. Dann habe ich ihm gesagt, stellen Sie sich jetzt einmal vor, wenn wir jetzt in den Himmel kämen, so wie wir sind, da hat er schon selbst die Antwort gegeben. Er hat gesagt, dann ist der Himmel dahin. Ist doch klar. Wenn wir mit unserer Sünde in den Himmel kommen, ist der Himmel sofort im Eimer, sofort kaputt. Da geht alles kaputt. Weil die Sünde eine so mörderische, eine so zerstörerische Wirkung hat, dass alles zerstört wird. Und habe ich gesagt, sehen Sie, und darum musste der Jesus in diese Welt kommen. Und er musste am Kreuz für jede einzelne Sünde bitter bezahlen. Alles, wofür wir nur fähig sind, jede Lüge und jeden Betrug und alles, was wir denken, unsere zerstörte Gedankenwelt, wenn wir ehrlich sind vor uns selber, dann merken wir doch, dass unsere Gedankenwelt doch auch kaputt ist. Auch wenn wir mit der weißen Weste durch die Gegend gehen. Wir sind doch total im Eimer. Das müssen wir doch offen zugeben. Weil wir auch von der Sünde zerfressen sind. Und das will Gott nicht. Und darum hat er alles bezahlt, jede ein bis zum letzten Heller. Und als alles bezahlt war, da hat der Jesus gesagt, es ist vollbracht. Jetzt ist es fertig. Und jetzt ist das Tor zum Himmel weit offen. Aber nur, tausendmal unterstrichen, nur, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, nimm meine ganze Sündenlast jetzt auf, vergib mir alles, von Jugend auf, was alles je gewesen ist, nimm das alles weg. Meine Gedankenwelt, meine Taten, alles, was da gewesen ist, reinige mich grundlegend, nimm alles fort. Und was sagt der Jesus dann, wenn du so kommst? Er sagt, ich vergebe dir alles, denn ich habe für alles bezahlt. Und darum ist jetzt das Tor zum Himmel offen. Und jetzt sehen wir, das ist die Liebe Gottes, die für uns unermesslich und ja sogar unverständlich groß ist, dass er seinen eigenen, wirklich geliebten Sohn gegeben hat, damit die Sünde endgültig und radikal bezahlt wird. Und nun kann er jeden in den Himmel hineinlassen, nachdem alle Sünde vergeben ist. Dann stehen die Tore offen. Und darum lädt er uns ein und sagt, Leute, jetzt könnt ihr alle kommen. Ich habe es für euch getan. Alle sind jetzt geladen. Niemand muss mehr sein, der sagt, ich werde an den Ort der Verlorenheit kommen. Und darum müssen wir das ganz genau wissen. Hundertprozentig müssen wir ganz genau wissen, dass wir an den Ort des Himmels kommen. Und so frage ich uns, können wir uns alle selbst beantworten, bin ich ganz gewiss, wenn ich in dieser Nacht sterben würde, wäre ich dann wirklich im Himmel? Kann ich das wirklich hundertprozentig bezeugen? Wenn nicht, dann ist eine Entscheidung nötig. Dann muss ich diese Entscheidung treffen und sagen, Herr Jesus, ich komme heute mit meiner ganzen Person zu dir und ich mache jetzt meine Entscheidung fest. Herr, nimm mich an, wie ich bin, vergib mir alles und öffne das Tor des Himmels für mich. Und dann wird er sagen, ich tue das. Du bist gebucht, ich trage dich ein im Buch des Lebens. Herrlich, wunderbar, das darf sein. Das ist die Entscheidung des heutigen Abends. Wenn Sie diese Entscheidung festmachen, dann ist das der größte Tag Ihres Lebens. Das ist das Größte, was überhaupt passieren kann. Ich habe mich gefreut, vorhin am Eingang kam eine junge Dame auf mich zu und sie sagt, wissen Sie, 1992 war ich einmal hier auch in diesem Saal und da habe ich diese Entscheidung festgemacht, als Sie hier einen Vortrag hielten. Und jetzt bin ich dabei, schon einige Jahre. Ist das nicht wunderbar? Hat jemand sich entschieden, festgemacht, klaren Weg gemacht und man weiß, wohin man geht. Das ist wichtig. Und so können wir uns auf den Weg machen und dazu lade ich ganz herzlich ein. Und so lade ich jetzt ein, ja ich möchte sagen, zur Hauptversammlung. Dies war ja nur eine Vorversammlung. Diese Vorversammlung möchte ich jetzt beenden und lade ein gleich zur Hauptversammlung. Und die Hauptversammlung, die ist dort drüben, diese Tür geradeaus, nachdem wir gegessen haben, das alles nochmal bedacht haben. Denn wir müssen eine Entscheidung treffen, ich möchte es mal so sagen, im Herzen und auch im Kopf. Es kann sein, dass wir ein sehr frommes Herz haben. Das Herz hat eine sehr große Neigung zur Frömmigkeit, aber unser Kopf kann total gottlos sein. Und darum müssen wir beides tun. Unser Kopf muss Ja sagen, nachdem wir die Botschaft verstanden haben. Und das muss durchrutschen bis zum Herzen. Dass ich sage, das ist es. Das war die Entscheidung meines Lebens. Darüber bin ich froh. Nachdem wir das Abendessen gehabt haben, werde ich dort rüber gehen, ich werde das dann ansagen, wenn das soweit ist, kommen Sie dorthin, ich erkläre den Weg, wie das geht. Niemand, aber auch wirklich niemand heute Abend muss nach Hause gehen, ohne die Gewissheit des ewigen Lebens. So viel ist angesagt, das ist die Kraft des Evangeliums, das ist nicht meine Kraft. Ausschließlich von Jesus erwirkt, ausschließlich von ihm zugesagt, wenn wir uns auf den Weg machen. Aber unser Wille wird von ihm sehr hoch eingeschätzt, dass wir es wirklich tun. So sind wir Geladene. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir herzlich Dank sagen, dass das Rätselraten aufhört, weil du in diese Welt gekommen bist und du hast uns erklärt, was Zeit ist. Herr, nun wissen wir es. Was unsere Zeit ist hier auf unserer Erde. Und wir wissen auch, was danach kommt. Unsere ewige Existenz. Herr, aber die hast du gebucht. Du hast alles gemacht, damit wir das ewige Leben ergreifen können. Und das können wir an einem Abend, an einem Tag tun, indem wir Ja zu dir sagen. Hilf uns, Herr, dass wir daran nicht vorübergehen. Lob und Dank sei dir, Herr, dass du uns einlädst, jeden von uns, ganz persönlich, dass wir dich finden und das ewige Ziel erreichen. Im Hier und im Heute.